The Pioneer Morning Briefing. Das Wort zum Sonntag mit Jörg Thaddäus.
Mein Name ist Jörg Thaddäus und ich freue mich, Sie mit dem Wort zum Sonntag in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Sonntag, der 6. September. Es sind ungefähr 2 Stunden von meinem Zuhause bis nach Pau-de-Juch. Länger dauert es nicht aus Berlin in diesen Stadtteil Stettins. Da gibt es nicht so viel zu sehen, wenn ich dem Reiseführer Google glauben darf, aber vielleicht was zu spüren. War es hier, Opa, könnte ich in den Himmel fragen. Der Panzergrenadier und Unteroffizier Erich Wolf hat in Pau-de-Juch um den sogenannten Brückenkopf Altdamm gekämpft. Aussichtslos. Die Rote Armee war schon viel zu stark und der Krieg für die Nazi-Deutschen wie meinen Opa schon viel zu sehr verloren. Am 16. März 1945 wurde Erich Wolf, mein Opa, von Granatsplittern in Gesäß und Oberschenkel getroffen. Darüber hat er nie geklagt. Niemals hätte er darüber gesprochen, wie schrecklich das alles war. Trauma kannte er als Begriff aus seinen geliebten Kreuzworträtseln. Jede andere Verbindung zu sich selbst hätte er niemals zugelassen. Mein Opa ist fast 81 Jahre alt geworden. Manchmal sprach er über den wichtigsten politischen Moment seines Lebens, wie er in englischer Gefangenschaft die Ankündigung hörte, Deutsche würden niemals wieder ein Gewehr in die Hand nehmen. Das fand er nicht nur richtig, sondern beruhigend und rundherum gut. Mein Opa wäre in dieser Woche überhaupt nicht stolz auf mich gewesen, denn dieses Geräusch ging von mir aus. Ich gebe mehrere Feuerstöße mit einem Maschinengewehr MG5 ab.
Sehr schön.
Als ganz junger Mann stand ich auf der Seite meines Opas. Ich spielte zwar mit meinem Freund Andreas Klobes in einem Rohbau das, was wir uns unter Häuserkampf vorstellten, aber die Bundeswehr wirklich nichts für mich. Wir hatten damals in den späten 80er Jahren die Welt in Gut und Böse gespalten. Die Guten machten Zivildienst. Die anderen waren nicht mehr zu retten. Uncool, wollten offenbar in einer Armee aus Wachkoma-Bürokraten mit Gewehren auf Mittelstreckenraketen schießen, erlebten ihr grünes Wunder, wie Frank Lehmann, der Antiheld aus Neue Fahr Süd von Sven Regel.
Was machst du denn?
Ich bin beim Bund.
Ausreden!
Wie heißt das?
Was jetzt?
Was jetzt, Herr Feldwebel?
Mann, Lehmann. Mit Ihnen werden wir aber noch viel Freude haben.
Natürlich war am deutschen Militär manches lässig. Es gab Kampfjets. Als Top Gun mit Tom Cruise 1986 in die Kinos kam, war ich 18. Aber ein Jahr später erkannte ich mich in Full Metal Jacket in Private Paula wieder, einem übergewichtigen Rekruten bei den Marines, der mit allem nicht klarkommt. Er hat Angst vor seinem Ausbilder und er hat Angst vor dem Klettergerüst, das er nicht überwinden kann.
Immer rauf da, Fettsack! Schneller! Bewegung, Paula! Rauf mit Ihnen! Sie hängen da oben rum wie ein alter Opa auf der Oma! Haben Sie gehört, Private Paula? Rauf mit Ihnen! Sie sind ein Lahmarsch! Bewegen Sie sich! Schneller! Rauf und drüber! Rauf und drüber!
Oder dieses ewige Ching der Rassabum, der Musikgeschmack, den ich Bundeswehrleuten unterstellte, wirklich nicht meine Sache. Dann passierte mir das Schlimmste, was einem rechthaberischen, besserwissenden Medienmann zustoßen kann. Die Bilder und Eindrücke, die die Wirklichkeit lieferte, passten nicht mehr mit meinen Klischees überein. Vor allem die Begegnung mit Soldatinnen und Soldaten haben mein Bild verschoben. Frau Oberfeldarzt Dr. Sophia Wilk-Vollmann, Notfallmedizinerin am Bundeswehrkrankenhaus. Auslandseinsätze in Mali, auf dem Roten Meer, in Afghanistan. Eine Frau, die sich in ihrem Berufsalltag als Notärztin aus 30 oder 40 Meter Höhe vom Hubschrauber abseilen lässt, wenn im Berliner Häusermeer kein Platz zum Landen ist. Eine mutige Frau und eine reflektierte Soldatin, für die die Bundeswehr ganz sicher keine gehobene Schießbude ist.
Wenn man das erste Mal auch schießt und den Rückstoß merkt, das ist, je nachdem mit welcher Waffe man arbeitet, auch ein enormes ja, Gewalt erleben, weil man wirklich merkt, da passiert etwas. Und das finde ich eher beängstigend, so viel Macht zu haben und damit eben auch Entscheidung. Ne? Und ich glaube, das ist ähnlich wie auch in der Anästhesie, das habe ich später im Krankenhausalltag gemerkt, wenn man mit den Medikamenten, die man injiziert, mit der Medizin, die man macht, so eine hohe Kompetenz bekommt, Menschen in einen Status zu bringen, wo sie ohne einen selber nicht mehr atmen können. In der Anästhesie ist das nun mal der Fall. Dann muss man sich schon mal damit auseinandersetzen, wie gehe ich damit um mit dieser Position? Das fand ich eher beängstigend oder hat mich viel zum Reflektieren gebracht, als dass ich das wirklich genossen habe.
Immer wieder Persönlichkeiten, die gar nicht in das Bild vom stumpfen Bund passen wollen. Wolf Gregis, Truppenoffizier in Afghanistan, der nach seiner Zeit als Soldat in Germanistik promovierte, Gymnasiallehrer in Rostock wurde und ein Buch über das Karfreitagsgefecht geschrieben hat. Viele Deutsche wissen übrigens lieber, dass Mario Götze 2014 in ihrer aller Namen das Siegtor im WM-Finale schoss, als dass am 2. April 2010 drei deutsche Soldaten auch in ihrem Namen in eben diesem Karfreitagsgefecht gefallen sind. Da gibt es den überaus freundlichen, bis zur Sanftheit bedächtigen obersten Soldat der Bundeswehr, Generalinspekteur Breuer, oder seine heitere und menschenfängerische Stellvertreterin General Nicole Schilling. Oder Generalleutnant André Bodemann, stellvertretender Befehlshaber des operativen Führungskommandos der Bundeswehr. Ein zugänglicher, humorvoller Mann, studierter Pädagoge, gut aussehend. Für die Älteren wie Paul Newman oder für die Jüngeren wie Ryan Gosling in 10 Jahren. Leider mit Mitgliedschaft beim FC Schalke 04. André Bodemann hat den Operationsplan Deutschland entwickelt. Was läuft wie? Im Ernstfall. Ein detaillierter, höchst aufwendiger Plan, den selbst die Verbündeten loben. Den André Bodemann am liebsten nur für die Schublade entwickelt haben möchte.
Jeder, der von uns im Einsatz war, der hat Krieg erlebt. Gerade in Afghanistan, in Mali und auch schon im Kosovo. Und das müssen sie uns abnehmen. Keiner von uns, bis auf vielleicht ein ganz Verrückte, die es überall irgendwo gibt, will nicht nochmal so etwas haben und erleben. Dafür haben wir viel zu viele Kameradinnen und Kameraden mit Verwundungen und in unserem Bekanntenkreis, unserem Kameradenkreis und auch Menschen, die gefallen sind.
Sie alle haben mir nach unseren Gesprächen und Interviews gesagt, kommen Sie doch mal vorbei, besuchen Sie uns doch einmal. Deswegen stand ich in dieser Woche in Flecktarn und schweren Stiefeln und guckte auf die grauen Nackenhaare der Männer, die in meiner Besuchergruppe körperlich länger waren als ich. Wir waren keine Besuchergruppe mehr, sondern eine Formation, die auch mit Abteilung angesprochen wurde. Über die Autobahn, die vor der Mauer der Kaserne vorbeiführt, bin ich hunderte Male vorbeigefahren. Ohne mich wirklich zu fragen, was eigentlich hinter dieser Mauer los ist. Wie ich jetzt weiß, hinter der Mauer liegt eine eigene Welt. Mit ihrer ganz eigenen Sprache. Wir gingen nicht zum Frühstück, wir marschierten im Gleichschritt. Wie gehe ich eigentlich, fragte ich mich, als es schweigend um nichts anderes mehr ging, als das richtige Gehen. Wie gehen Sie eigentlich? Fragte mich auch der Oberstaatsfeldwebel S., der in einer Art Stockholm-Syndrom zu meinem Helden wurde. Nach 28 Jahren im Militär kann dieser Mann gehen, als wären es 28 Jahre moderner Tanz gewesen. Fest in der Hüfte, locker in den Schultern. Bei Barack Obama nannten das die Beobachter seinen Swag. Oberstabsfeldwebel S. hat schon so viele Zivilisten in Soldaten umgebaut, dass ihm kein geöffneter Druckknopf an der Montur mehr entgeht. Warum sprechen Sie in der Formation? War von ihm nicht als Einladung zur Diskussion gemeint. Auf dem Weg zur Truppenküche wurden wir von einer charmanten Autofahrerin gegrüßt. Als höflicher Bürger grüße ich selbstverständlich freundlich zurück. Soll nicht, geht nicht. Ich grüße für alle, Sie schweigen, kam von Oberstabsfeldwebel S. Es sei denn, der Herr Oberstabsfeldwebel ordnet an, dass wir grüßen sollen. Lernen wir, üben wir, bis wir, durchweg erwachsene, mündige Menschen, Tag, Frau General, bellen können.
Guten Abend, Kameradinnen und Kameraden.
Tag, Frau General.
Wir gingen nicht nacheinander zum Frühstück, sondern rückten rottenweise in die Truppenküche ein. Regenjacken heißen Nässeschutz. Wie die zu falten sind, weiß die strenge Mutti, also der Oberstabsfeldwebel. Vor der Kantine angekommen, schlendern wir auch nicht zum Käffchen, sondern rücken rottenweise ein. Es ist selbstverständlich auch kein Ausflug zum Schießplatz, sondern Bundeswehrdeutsch. Wir verlegen zum Truppenübungsgelände. Die Sicherheitshinweise des Hubschrauberfeldwebels werden es wahrscheinlich nicht in die zivile Luftfahrt schaffen, denn er erklärt uns, die Notausgänge wären dort, wo Licht durch das Wrack eintritt. Die echten Soldaten bereiten uns auf die Begegnung mit schweren, todbringenden Waffen ebenfalls pragmatisch vor. Wir sollen unbedingt, und zwar wirklich unbedingt, auf den Gehörschutz achten. Falls es unseren Ohren zu laut wird, sollen wir stopfen rufen. Und falls wir das Wort stopfen in der Aufregung vergessen, sollen wir irgendwas anderes rufen. Wir Zivilisten lassen uns durch das ungewöhnliche Abenteuer aufkratzen. Für die jüngeren Menschen, die so geduldig, so höflich, so freundlich mit uns sind, ist es der ganze Ernst ihres Dienstes. Uns schüchtert die finstere und schwere Metallkonstruktion des altertümlichen Maschinengewehrs MG3 schon einfach so ein. Was wäre eigentlich, wenn in unserer Sichtweite nicht nur menschenleerer brandenburgischer Wald ist, sondern ein Feind, der auch auf uns wirkt, wie Bekämpfen in Bundeswehrisch heißt? Wer sagt einem, wer kann einem zeigen, wie man dieser unfassbaren Angst Herr werden kann? Und vor allem, warum entscheidet sich eine junge Frau oder ein junger Mann, diesen Weg zu gehen? In meiner zivilen Umgebung, die auf einen gut gekühlten Weißwein und eine feine Nudel Wert legt, gibt es darauf augenblicklich herablassende Antworten. Komische junge Leute, eher perspektivlos, in der Schule nicht aufgepasst, womöglich trigger-happy und doch bestimmt auch ein bisschen Nazi. Die Antworten, die die Soldaten geben, gehen in eine ganz andere Richtung. Sie könnten sonst was erzählen, denn wir stehen beim Grillen zusammen. Bundeswehrleute hängen zum Grillen keine bunten Lampions auf, sie spannen selbstverständlich Tarnnetze. Breite Schultern in Oliv, von Auslandssonne gebleichte Barette, Arme, die sehr viele Munitionskisten tragen können. Aber die Antwort ist verträumter, viel optimistischer, als sie jemals bei irgendeiner hochpolitischen Weintrinkerei in Berlin zu hören ist. Die jungen Leute glauben fest daran, dass wir in Deutschland etwas zu verteidigen haben. Und sie machen das. In einem Beruf, der ein scharfes Ende hat, wie es Generalleutnant Bodemann nennt. Unsere Zeit endet im Ehrenhain der Bundeswehr in Potsdam. Gedenken an die Gefallenen. An zwei Bäumen erinnern Tafeln an den Hauptfeldwebel Nils Bruns und den Stabsgefreiten Robert Hartert. Die beiden Fallschirmjäger sind am Karfreitag 2010 in Afghanistan gefallen. Auf den Tafeln steht ein Satz aus dem Johannesevangelium. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ich wünschte, diese beiden Männer wären nicht gestorben. Aber nach den Tagen bei der Bundeswehr kann ich mir vorstellen, dass hinter der Kasernenmauer, an der ich immer vorbeifahre, vor allem Freunde sein könnten. Vielen Dank, dass ich Sie in diesen Sonntag begleiten durfte. Denken Sie bitte daran, dass wir uns völlig unbewaffnet am 14. September in Köln treffen können. Da sind wir unterwegs mit unserer Pioneer-Tour, mit dem Late-Night-Briefing. Und natürlich werden alle mit dabei sein. Aleph Duan ist da, Chelsea Speaker ist da, Gabor Steingart ist da. Und wir sehen uns hoffentlich und verbringen einen schönen Abend miteinander. Alles Weitere in den Shownotes dieses Podcasts. Ich wünsche Ihnen allen einen gelingenden Wochenstart. Sonne für Sie alle. Ihr Jörg Thaddeus.